Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Sie haben uns einen Artikel auf den Tisch gelegt, der es wirklich in sich hat.
Ja, das kann man so sagen.
Es geht um ein Gefühl, das wohl viele von Ihnen kennen, dieses Gefühl, dass irgendetwas zerbrochen ist. Im Verhältnis zwischen uns allen, der Bevölkerung und denen, die in Politik und Medien den Ton angeben.
Genau. Unsere Quelle heute ist ein Text von Kurt Overl und der bringt das auf den Punkt. Allein schon der Titel ist eine Kampfansage. Politik und Medien stecken in der Krise. Er zeichnet ein ziemlich düsteres Bild, aber, und das macht es so spannend, er lässt uns am Ende nicht ganz ohne Hoffnung zurück.
Richtig. Und was wir uns hier vorgenommen haben, ist, die Argumente von diesem Autor mal für Sie auseinanderzunehmen. Wir wollen einfach verstehen, wie er zu dieser doch sehr scharfen Diagnose kommt.
Es geht hier also nicht darum, ob wir ihm jetzt zustimmen oder nicht, sondern darum, seine Gedankengänge nachzuvollziehen. Wir wollen sozusagen die Logik hinter seiner Kritik an den, wie er sie nennt, Eliten freilegen.
Genau. Wir schlüsseln seine Gedankenwelt für Sie auf. Fangen wir doch mal da an, wo es für die meisten am greifbarsten ist. Bei der Politik. Der Hauptvorwurf des Autors ist ja, knallhart.
Ja.
Die Politik hat das Vertrauen systematisch verspielt, weil sie seit Jahrzehnten die Interessen der Wirtschaft über die der Bürger stellt. Er spitzt das dann mit diesem alten provokanten Spruch zu: Staubsauger verkaufen Staubsauger, Volksvertreter verkaufen demnach.
Die Antwort lässt er offen, aber jeder weiß natürlich, was gemeint ist.
Genau.
Und was er dann macht, ist wirklich interessant. Er untermauert diesen Vorwurf nicht nur als so ein vages Gefühl, sondern mit einem ganz konkreten Mechanismus, diesem Drehtüreffekt.
Aha, er rollt quasi das Who's Who der deutschen Politik der letzten 20 Jahre aus, um zu zeigen, das ist kein Zufall, das ist System. Da listet er Gerhard Schröder auf, der direkt nach seiner Kanzlerschaft zu Gazprom wechselt. Ja, klar, der Klassiker.
Oder Wolfgang Clement, der Superminister, der dann zur RWE geht. Roland Koch, der Ministerpräsident, landet beim Baukonzern Bilfinger. Kanzleramtschef Ronald Pofalla wird Topmanager bei der Bahn. Und Dirk Niebel, der wechselt zum Rüstungskonzern Rheinmetall.
Moment mal, aber die Frage ist ja, ist das denn illegal, was der Autor da beschreibt? Oder ist sein Vorwurf eher ein moralischer? Wo zieht der da die Grenze? Das ist der entscheidende Punkt. Vieles davon ist ja in so einer rechtlichen Grauzone.
Aber darum geht es ihm gar nicht in erster Linie. Sein Argument ist, dass allein der Anschein, dieser Geruch der Käuflichkeit, das Vertrauen komplett zerstört.
Okay, verstehe.
Wenn ein Politiker weiß, nach meiner Amtszeit wartet da ein hochdotierter Posten in einer Branche, über deren Gesetze ich heute entscheide, wie unabhängig kann ich dann noch sein? Und er betont ja auch, dass diese prominenten Fälle nur die Spitze des Eisbergs sind.
Aha.
Viel problematischer seien die unzähligen Hinterbänkler, deren Wechsel in irgendwelche Lobbyagenturen oder Firmen von der Öffentlichkeit gar nicht mehr bemerkt werden.
Und dieser Vertrauensverlust hört für ihn ja nicht bei der Politik auf. Er weitet die Kritik sogar auf eine der Säulen unserer Demokratie aus, auf die Justiz. Das ist ein Vorwurf, der lässt einen schon aufhorchen.
Absolut. Er beschreibt da ein Szenario: Höchstrichter, also die Wächter unseres Rechtsstaats, halten bezahlte Vorträge bei großen Versicherungen.
Mhm.
Und einige Zeit später landet ein Fall auf ihrem Tisch, bei dem genau diese Versicherung zu einer riesigen Summe verurteilt werden könnte. Der Autor stellt da ganz offen die Frage: Wie frei ist ein Richter in seiner Entscheidung, wenn er weiß, dass er nach einem teuren Urteil vielleicht nie wieder für einen gut bezahlten Vortrag eingeladen wird? Es geht also wieder um den möglichen Interessenskonflikt.
Genau, der das Vertrauen einfach untergräbt. Okay, wenn, also so zeichnet er ja das Bild, die da oben in Politik, Wirtschaft, sogar Justiz, alle irgendwie eng miteinander verflochten sind. Was bleibt dann für den normalen Bürger? Was für ein Gefühl erzeugt das?
Ein Gefühl der Ohnmacht, der Machtlosigkeit. Der Autor argumentiert, dass die klassischen Instrumente, also Demonstrationen, Petitionen, selbst Wahlen, von der politischen Klasse oft nicht mehr ernst genommen werden, sondern als Pöbelei oder Wutbürgertum abgetan.
Und dafür hat er auch Beispiele, oder?
Ja, eine ganze Reihe. Von den Protesten gegen die Stadtbahn West in den 80ern über Wackersdorf und Stuttgart 21 bis hin zu Bewegungen wie Pegida. Sein Punkt ist: Die Bevölkerung kann eben keinen direkten Zugang zu Abgeordneten kaufen. Sie kann keine lukrativen Jobs oder hohe Honorare anbieten. wie es professionelle Lobbyisten tun.
Genau. Und hier wird es jetzt wirklich brisant. Denn aus dieser Diagnose, aus dieser Entfremdung, leitet er eine seiner zentralen Thesen zum Aufstieg der AfD ab.
Ja, das ist mehr als nur eine einfache Erklärung. Er sagt, die meisten Leute wählen die AfD ja nicht, weil sie von deren neoliberalen Wirtschaftsprogramm so begeistert sind.
Wahrscheinlich kennen die das gar nicht.
Eben, viele würden das Programm wahrscheinlich nicht mal kennen. Für die sei die Wahl der AfD, so der Autor, die letzte verbliebene Patrone im Magazin.
Wow.
Die einzige Möglichkeit, den etablierten Parteien einen so schmerzhaften Denkzettel zu verpassen, dass er nicht mehr ignoriert werden kann. Es ist in seiner Lesart ein taktisches Votum, fast ein Akt der Verzweiflung.
Es geht ihm also gar nicht so sehr um die Inhalte der AfD, sondern um ihre Funktion als, ja, als Systemsprenger in den Augen dieser Wähler?
Genau das ist seine Analyse. Eine Art Notbremse. Und als ultimativen Beleg für diese Entfremdung führt er ein Zitat der damaligen Kanzlerin an.
Welches?
Ich wünsche mir eine marktkonforme Demokratie. Für den Autor ist dieser Satz eine Offenbarung. Er interpretiert ihn so, dass hier der Wunsch formuliert wird, die Demokratie habe sich dem Markt unterzuordnen.
Und nicht umgekehrt.
Und nicht umgekehrt, wie es eigentlich sein sollte. Das plus die ganze Geheimniskrämerei bei Freihandelsabkommen wie CETA und TTIP verdichtet für ihn das Bild einer Politik, die sich von der Lebenswelt der Bürger verabschiedet hat.
Okay, das ist ein hartes Urteil über die Politik. Aber der Autor sagt ja, das ist nur die halbe Miete. Diese Entfremdung, die er da beschreibt, hat seiner Meinung nach einen direkten Zwilling in der Medienlandschaft.
Er zieht eine exakte Parallele, ja. So wie die Politik ihr Vertrauen verspielt hat, so haben es seiner Ansicht nach auch die großen deutschen Medien.
Er benutzt aber nicht das Wort Lügenpresse, oder?
Nein, den Kampfbegriff findet er historisch belastet und überzogen. Aber die Kritik dahinter, die hält er in vielen Fällen für absolut berechtigt. Seine Kernthese für die Medien lautet, Journalisten verstehen sich nicht mehr als neutrale Berichterstatter, sondern als Aktivisten, als Propagandisten für ihre eigene Weltanschauung. Sie sind also keine Beobachter mehr, sondern eher
Erzieher oder Missionare.
Exakt. Und er macht diesen schweren Vorwurf an einem sehr prominenten Beispiel fest, dem Heute-Journal im ZDF. Der Autor behauptet, dort bekäme man mit der Nachricht immer auch gleich die passende Haltung mitgeliefert. Man erfährt nicht nur, was passiert ist, sondern auch, was man gefälligst davon zu halten hat. Als Personifikation dieser Entwicklung nennt er den damaligen Moderator Klaus Kleber.
Aha, okay.
Wegen Klebers Mitgliedschaft in der Atlantikbrücke unterstellt ihm der Autor eine durchgehend pro-amerikanische und anti-russische Agenda, die in jeder Moderation durchscheine. Das sei eben kein Journalismus mehr, sondern Haltungsjournalismus.
Puh, das ist natürlich ein Hammer. Er sagt also im Grunde, der Ankermann einer der wichtigsten deutschen Nachrichtensendungen sei kein neutraler Journalist, sondern quasi ein Transatlantik-Lobbyist?
Das ist die zugespitzte These des Autors, ja. Die muss man erstmal sacken lassen.
Allerdings.
Und er dehnt diese Kritik am Haltungsjournalismus auch auf die Talkshows aus. Er beschreibt sie als inszenierte Arenen, deren Hauptzweck es sei, Vertreter von unliebsamen politischen Rändern gezielt vorzuführen.
Wen meint er da zum Beispiel?
Er nennt Sarah Wagenknecht von der Linken oder damalige AfD-Politikerinnen wie Beatrix von Storch und Frauke Petri. Das Ziel sei laut Autor nicht die Diskussion, sondern die öffentliche Demontage dieser Personen, um den vernünftigen Mainstream der Mitte im Vergleich dazu umso besser dastehen zu lassen.
Wo hat das denn seiner Meinung nach angefangen, so richtig zu kippen? Gab es da einen Wendepunkt, einen Auslöser?
Den verortet er sehr klar im Jahr 2015 in der Flüchtlingskrise. Er behauptet, die vielbeschworene Willkommenskultur sei zu großen Teilen eine Inszenierung linksliberaler Medien gewesen.
Man hat ein Wunschbild gezeichnet?
Genau, ein Wunschbild der Realität. Und dieses, wie er es nennt, Kartenhaus des Tendenzjournalismus sei dann in der Silvesternacht 2015/16 in Köln.
Mhm. Mit den Übergriffen?
Mit den massenhaften Übergriffen auf Frauen krachend in sich zusammengefallen. Dieses Ereignis und vor allem die tagelang zögerliche, fast verschämte Berichterstattung darüber, das hätte den Ruf der Medien nachhaltig und massiv beschädigt. Und neben dieser inhaltlichen Kritik hat er ja auch einen ganz anderen, fast noch fundamentaleren Punkt. Es geht ums Geld. Richtig. Um die wirtschaftliche Abhängigkeit. Er sagt, man kann die inhaltliche Kritik gar nicht von der wirtschaftlichen Grundlage trennen. Sein Paradebeispiel ist da der Spiegel.
Mhm.
Er beschreibt sehr bildhaft, wie man das Heft aufschlägt Und das Erste, was man sieht, ist eine ganzseitige Anzeige von Daimler, der Deutschen Bank oder einem Pharmakonzern. Und das zieht sich durch.
Und seine Schlussfolgerung daraus ist?
Okay, brutal. Ein Nachrichtenmagazin, das derart von den Werbeetats der Großkonzerne abhängig ist, kann per Definition nicht mehr wirklich unabhängig und investigativ über genau diese Konzerne berichten. Das einstige Image als Sturmgeschütz der Demokratie sei damit nur noch eine leere Hülle.
Okay, wir haben also eine Politik, der die Leute nicht trauen und Medien, denen sie auch nicht trauen. Was ist die Folge davon?
Ein Teufelskreis, ein absoluter Teufelskreis. Er beschreibt, wie neue politische Kräfte, die von den Medien entweder ignoriert oder nur negativ dargestellt werden, zu einem radikalen Mittel greifen, dem gezielten Tabubruch.
Um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen.
Genau. Er sagt, das war bei den Grünen in den 80ern schon so und das perfektioniere heute die AfD. Er zitiert sogar die AfD-Führung mit der zynischen Erkenntnis, unseren Wahlkampf führen und finanzieren die Medien in ihrer Hysterie. Das ist zynisch, ja. Jeder Skandal, jede Provokation garantiert maximale mediale Präsenz. Und jede empörte Reaktion der Medien bestätigt in den Augen ihrer Anhänger nur das Bild der Systempresse. Das klingt jetzt alles furchtbar düster und ausweglos. Aber das ist ja das Spannende an dem Artikel. Er bleibt da nicht stehen.
Genau, das ist der überraschende Twist am Ende.
Er malt nicht nur schwarz, sondern zeigt auch einen Ausweg auf.
Er glaubt aber, dass der Wandel nicht aus Einsicht kommt, sondern aus purem Überlebensdruck. Der Druck durch die sozialen Medien einerseits und die ganz handfesten ökonomischen Probleme. Sinkende Auflagen, brechendes Vertrauen, abstürzende Quoten.
Ja.
All das zwingt die Medien zur Selbstreflexion, meint er. Genau. Um nicht völlig in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, müssten sie den oft unseriösen Infoangeboten im Netz wieder etwas entgegensetzen. Echte, nachprüfbare Seriosität. Und er hat ja ein ganz konkretes Vorbild, fast schon ein leuchtendes Beispiel, das er uns vor die Nase hält.
Dänemark.
Exakt. Er schwärmt förmlich vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen dort, Danmarks Radio, kurz DR. Und das ist nicht nur ein Gefühl, er belegt es mit Zahlen. Laut Umfragen halten 82% der Dänen die Berichterstattung von DR für glaubhaft. 82%, das ist ein Wort.
Er schreibt, das seien Werte, von denen deutsche Anstalten nur noch träumen könnten. Die entscheidende Frage ist natürlich, was machen die Dänen so fundamental anders? Was ist ihr Geheimnis? Der Autor lässt den damaligen DR-Nachrichtenchef Ulrik Hagerup das Geheimnis selbst lüften. Und dessen Strategie basiert auf ein paar verblüffend einfachen, aber radikalen Prinzipien.
Okay.
Brutale, ehrliche Selbstkritik. Hagerup gibt offen zu, ja, wir waren einseitig. Wir haben in Redaktionskonferenzen nicht über Journalismus geredet, sondern darüber, ob uns eine politische Position gefällt oder nicht.
Sie haben also zugegeben, Ihre eigene Haltung zum Filter gemacht zu haben.
Genau.
Der zweite Schritt ist dann die logische Konsequenz daraus. Zuhören lernen. Hagerup sagt, Journalisten seien fantastisch im Reden, aber miserabel im Zuhören. Man muss die Kritik der Zuschauer ernst nehmen, ja, und sich fragen, vielleicht haben die Kritiker ja recht. Statt das Publikum zu belehren, muss man seine Sorgen verstehen wollen. Klingt logisch. Und das mündet dann in Punkt 3 und 4. Drittens. Echte Ausgewogenheit. DR hat beschlossen, Rechtspopulisten exakt so zu behandeln wie jeder andere Partei. Nicht als Aussätzige, die man vorführen muss, sondern als normalen Teil des politischen Spektrums.
Korrekt.
Und viertens, der vielleicht wichtigste Punkt, die Realität abbilden, nicht ein idealisiertes Wunschbild. Der Autor zitiert Hagerup mit einem unglaublichen Satz zur Flüchtlingskrise. Er sagt, es ist nicht verboten, Angst zu haben, wenn tausende Flüchtlinge zu uns kommen. Team, also sollen wir sie auch abbilden? Das ist ja eine totale Kehrtwende. Also weg vom Journalismus, der sagt, so solltet ihr die Welt sehen, hin zu einem, der sagt, so sehen die Menschen die Welt und das nehmen wir ernst. Fassen wir die Kernaussage also nochmal für Sie zusammen. Der Autor diagnostiziert eine tiefe Vertrauenskrise aus einer doppelten Entfremdung.
Mhm.
Die Politik ist von den Bürgern entrückt, weil sie der Wirtschaft dient. Und die Medien sind von der Realität der Menschen entrückt, weil sie Haltungsjournalismus statt Nachrichtenjournalismus betreiben. Die Hoffnung liegt für ihn in einem radikalen Umdenken, wie es das dänische Fernsehen vorgemacht hat.
Und wir möchten Sie mit einem letzten Gedanken aus diesem Text entlassen, der zum Nachdenken anregt. Nachdem der Autor das dänische Fernsehen DR so ausführlich als leuchtendes Vorbild beschrieben hat, stellt er am Ende eine ziemlich bittere Feststellung in den Raum.
Und die wäre: Dieser Sender ist in Deutschland kaum zu empfangen. Er wird nicht in die Kabelnetze eingespeist. Und selbst die Livestreams im Internet sind für deutsche Nutzer per Geoblocking gesperrt. Und das wirft eine letzte, entscheidende Frage auf, die wir Ihnen mitgeben wollen. Was bedeutet es eigentlich für den Zustand unserer nationalen Debatte, wenn der Zugang zu alternativen europäischen Perspektiven und zu solch einem journalistischen Vorbild, ob nun bewusst oder unbewusst, derart erschwert wird?